Die Predigt steht heute direkt am Anfang dieses musikalischen Abendgottesdienstes, sozusagen um die Grundlage zu liefern. Und Grundlage der Predigt wird heute ein bedeutender Text aus dem Alten Testament sein. 3. Mose 16. Das Alte Testament ist kunstvoll aufgebaut. Die alten Hebräer hatten noch keine Textmarker zur Verfügung. Aber sie hatten verschiedene Mittel, um etwas besonders zur Geltung zu bringen. Zum Beispiel durch die Art und Weise, wie sie den Text aufgebaut haben. Das heißt, wenn sich Elemente in gewisser Weise wiederholen und etwas einrahmen, dann ist das, was in der Mitte steht, besonders wichtig. Wir sehen das bei dem Buch 3. Mose. Ein Buch, das sich mit einer zentralen Frage beschäftigt. Wie können sündige Menschen in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben? Und es gibt einiges dazu zu sagen. Die Punkte sind sozusagen symmetrisch aufgebaut, wie so ein Ring. Da geht es um Opfer, die wichtig sind, damit Menschen mit Gott leben können. Da geht es um Priester, die diese Opfer darbringen. Da geht es um Reinheit von den Priestern und auch dem Volk insgesamt. Aber eine Sache, die steht bei alledem zentral in der Mitte. Im Zentrum dieser Frage, wie können Menschen mit Sünde, mit dem heiligen Gott in Gemeinschaft leben? Im Zentrum von dieser Frage steht ein Tag, ein ganz besonderer Tag, der große Versöhnungstag. Und dieser große Versöhnungstag in 3. Mose Kapitel 16 ist nicht nur die Mitte von diesem Buch, sondern das Zentrum der 5 Bücher Mose insgesamt. Und ich bin davon überzeugt, dieser Tag hat eine Menge zu sagen, wenn wir heute an Karfreitag an Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer für uns denken. Und ich lade euch deshalb ein, diesen Text gemeinsam zu entdecken. Fangen wir ganz vorne an. Da heißt es, nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die umgekommen waren, als sie vor den Herrn hintraten, da redete der Herr mit Mose. Der Herr sprach zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, er soll nicht zu jeder beliebigen Zeit das Heiligtum hinter dem Vorhang vor der Sühneplatte der Lade betreten. Dann wird er nicht sterben, wenn ich über die Sühneplatte in einer Wolke erscheine. Aaron darf nur so in das Heiligtum kommen, mit einem Jungstier für ein Sündopfer und einem Widder für ein Brandopfer. So beginnt das Kapitel. Der Hintergrund. Das Volk Israel ist mitten in der Wüste, gerade befreit worden aus Ägypten. Gott ist diesem Volk Israel vom Berg Sinai erschienen und hat dort zu dem Volk gesprochen. Das war eine so eindrucksvolle Erscheinung, dass das Volk Israel sagte, Gott soll besser nur zu Mose reden und der gibt die Worte dann weiter. Es war einfach zu überwältigend, ihn direkt zu hören. Gott schließt dort auf dem Berg einen Bund mit Mose, mit dem Volk Israel, um nun in ihrer Mitte zu wohnen. Gott, dieser große Gott, wohnt in ihrer Mitte, möchte ganz enge Gemeinschaft mit ihnen haben. Nun könnte man sagen, daran kann man sich gewöhnen, Gott in der Mitte. Aber Gewöhnung kann auch zu Geringschätzung führen. Natürlich ist Gott in der Mitte, nichts Besonderes, oder? Und die Brüder von Aaron, sie versuchen auf ihre Weise in Gottes Nähe zu treten. Aber das funktioniert nicht. Diese Worte hier am Anfang zeigen, man kann nicht irgendwie zu Gott kommen. Auch wenn Gott jetzt in der Mitte dieses Volkes wohnt, er ist genauso heilig und er verdient genauso viel Ehre und Ehrfurcht wie zuvor. Auch wir als Christen sprechen doch seit Weihnachten von Immanuel. Gott ist mitten unter uns und das stimmt auch. Aber wir sollten es nie als Selbstverständlichkeit begreifen. Es ist alles andere als gewöhnlich. Gott ist genauso heilig und verdient genauso viel Ehre und Ehrfurcht wie zuvor. Aber dieser große Gott sagt, ich möchte in Gemeinschaft mit euch leben und ich schaffe alles dafür, damit das möglich wird. Schauen wir weiter in 3. Mose 16. Da heißt es, Also der Zusammenhang, dieser Aaron, der Hohepriester, darf einmal im Jahr ganz in die Nähe Gottes kommen. Und hier heißt es, ein geweihtes Leingewand soll er anhaben, leine Beinkleider tragen, sich mit einem Leingürtel gürten und um den Kopf einen Leinturban binden. Das sind heilige Gewänder. Deshalb soll er seinen ganzen Körper in Wasser baden und sie erst dann anlegen. Von der Gemeinde der Israeliten soll er 2 Ziegenböcke für ein Sündopfer und einen Widder für ein Brandopfer nehmen. Hier geht es wieder um die Kleidung des Hohenpriesters. Vielleicht erinnert ihr euch, ist schon ein paar Monate her, aber da haben wir schon mal darüber gesprochen, was der Hohepriester damals anhatte. Und wir hatten gesehen, seine Kleidung war sehr edel, bestand aus Gold und Edelsteinen, voller Stickereien und schöner Farben. Der Hohepriester sah ähnlich aus wie ein König. Doch am großen Versöhnungstag war das anders. Die Kleidung besteht an diesem Tag nur aus Leinenstoff. Sie ist sogar schlichter als die Kleidung eines gewöhnlichen Priesters. An diesem Tag sah der Hohepriester nicht aus wie ein König, sondern wie ein Diener. Das Leinen ist weiß. Die Kleidung ist anders als sonst und unterstreicht diesen einzigartigen Charakter dieses besonderen Tages, des großen Versöhnungstags. Auch das erinnert an Jesus, finde ich. Der große König wird zum Diener. Er legt die ganze Königswürde, die er im Himmel hat, die legt er ab und nimmt Knechtsgestalt an, so heißt es im Philipperbrief. Jona hatte darüber gepredigt, glaube ich. Jesus wurde ein Mensch wie wir, ganz einfach, aber weiß, ohne Schuld. Und so geht er ans Kreuz. Er ist damals nicht gekommen, um als König bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, viele Menschen am Kreuz, für die ganze Welt. Was geschieht nun an diesem großen Versöhnungstag? Verschiedenes. Wir konzentrieren uns heute Abend einmal auf die 2 Ziegenböcke, die für das Volk Israel mitgebracht wurden. Was geschah mit ihnen? Ich glaube, beide zeigen eine tiefe Wahrheit auf, die mit uns und mit Karfreitag eng zusammenhängt. Wenn man weiterliest, die Verse 6 bis 10 geben einen Überblick, was noch geschehen soll. Und sie sagen, dass Aaron die beiden Ziegenböcke nehmen soll und sie vor Gott am Eingang des Zeltes der Begegnung aufstellen soll. 2 Stück. Und für die beiden Böcke soll er dann Lose ziehen. Auf dem einen steht für den Herrn und auf dem anderen für Azazel. Was das bedeutet oder bedeuten könnte, dazu später mehr. Wir schauen uns nacheinander an, was die beiden Böcke für uns bedeuten. Der erste also. Aaron soll diesen ersten Bock nehmen mit dem Los für den Herrn und ihn als Sündopfer darbringen. Das schauen wir uns nun an. Da heißt es in Vers 15. Danach schlachte er den Ziegenbock für das Sündopfer, das für das Volk bestimmt ist, und bringe dessen Blut hinter den Vorhang. Davon sprenge er etwas auf die Deckplatte und vor sie hin, wie er es mit dem Blut des Stiers getan hat. Hört sich erstmal rätselhaft an. Wir müssen uns einmal vor Augen führen, wo Aaron hinging. Also, Aaron ging in die Stiftshütte. Das war das mobile Zeltheiligtum, als Israel in der Wüste war. Hier seht ihr die Stiftshütte auf einem Bild. Und dort geht er hinein ins Allerheiligste. Das ist der letzte Raum, ganz am Ende. Er ist in etwa würfelförmig, quadratisch. Es ist ein Raum, der durch einen Vorhang von dem Bereich davor abgetrennt ist. Und in diesen Raum durfte der Hohepriester, selbst der Hohepriester, nur ein einziges Mal im Jahr hineintreten, am großen Versöhnungstag. Was ist drin in diesem Allerheiligsten? Wir nehmen mal die Lupe sozusagen und sehen, da ist die Bundeslade drin. Die Bundeslade. Sie steht im Allerheiligsten und sie beinhaltet die Steintafeln der 10 Gebote. obendrauf ist ein goldener Deckel und auf dem Deckel sind Cherubim-Figuren angebracht. Das sind Engel, die die Aufgabe haben, das, was Gott heilig ist, zu schützen. Und Abbildungen von ihnen sind dort angebracht. Nun heißt es im Psalm 99, Gott thront über den Cherubim-Engeln. Das heißt, diese Bundeslade ist ein Stück weit so etwas wie ein Thron für Gott. Und die Bundeslade steht damit für Gottes Gegenwart. Gott hatte seinen Leuten, seinem Volk, gute Ordnung mitgegeben, um heilsame Beziehungen zu ihm und untereinander zu bewahren. Die Tafeln der 10 Gebote stehen für diese Ordnung und den Bund, den Gott mit seinem Volk einging. Und diese Tafeln sind in dieser Bundeslade. Doch diese Ordnung, diesen Bund, haben die Menschen Mal ums Mal gebrochen, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Was passiert nun am großen Versöhnungstag? Der Hohepriester geht hinein in das Allerheiligste. Er nimmt etwas von dem Blut des ersten Ziegenbocks, der geopfert wurde. Er nimmt etwas von diesem Blut und sprengt es auf den Sühnedeckel und davor. Wir erinnern uns, Gott thront über der Bundeslade. Wenn er runterschaut, dann sieht er die Gesetzestafeln und damit die gebrochenen Gebote. Er sieht die Schuld und die Sünde des Volkes. Doch nicht nur das. Über all diesem Zerbruch liegt ein goldener Deckel mit dem Blut des Opfertiers. Im Blut ist das Leben. Das Blut steht für das Leben. Das Opfer ist ernst. Es musste Leben zerstört werden, um die Schuld zu sühnen. Sünde kann nicht durch Geld, sondern nur durch Leben bezahlt werden. Hier hat jemand anderes mit seinem Leben bezahlt, stellvertretend. Der Ziegenbock als ein Opfer für die Menschen, damit der Mensch leben darf. Und das Blut ist nicht nur auf dem Deckel, sondern auch davor, damit auch der Zutritt in Gottes Nähe wieder frei wird. Was hier in der Stiftshütte geschah, ist eine Vorschattung einer geistlichen Wahrheit, die erst im Neuen Testament volle Erfüllung findet. Da heißt es in Römer 3, ihn, Jesus Christus, hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und hier ist etwas sehr Spannendes, finde ich. Denn das Wort, das ich hier gelb hervorgehoben habe, Sühneort, ist im Griechischen genau dasselbe Wort, das den Deckel der Bundeslade beschreibt. Das heißt, Jesus Christus ist für uns dieser Sühnedeckel geworden, der Ort, wo Vergebung geschieht, der Kostbare, der all meine Schuld bedeckt und bezahlt. Nicht mit dem Blut eines Bockes, der jedes Jahr wiedergebracht werden müsste, sondern ein für allemal mit seinem Blut. Und wenn ich mich nun unter das Kreuz stelle, ist eigentlich ziemlich günstig, dass die Kanzel gerade hier aufgebaut ist, wenn ich mich nun unter sein Kreuz stelle, unter sein Blut, um sein vergebenes Opfer für mich und mein Leben anzunehmen, dann gilt Folgendes. Wenn der Vater nun auf mein Leben herunterschaut und all den Zerbruch sieht, der geschehen ist, dann sieht er darüber den goldenen Deckel mit dem Blut des Opfers. Dann sieht er Jesus Christus, der goldene König, der mit seinem eigenen kostbaren Blut meine Vergebung geworden ist. Und ich bin frei. Alles, was mit dem Blut berührt wird, wird rein. So war das damals in der Stiftshütte. Der Hohepriester hat das Blut genommen und auch auf den Altar gestrichen und Verschiedenes damit berührt, sodass der ganze Tempelbezirk wieder rein wurde. Für uns gilt dasselbe. Alles, was mit dem Blut von Jesus berührt wird, was sich von ihm berühren lässt, wird rein. Wer sich unter das Blut von Jesus stellt, sich davon berühren lässt, für den gilt. Die Schuld ist bedeckt. Sie ist gesühnt. Er wird rein. Das ist der erste Ziegenbock. Was war aber mit dem zweiten? Ich lese weiter ab Vers 20. Wenn Aaron die Sühnehandlung für das Heiligtum, das Zelt der Gottesbegegnung und den Altar vollzogen hat, soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt. Dann schicke er den Bock in die Wüste. Der zweite Ziegenbock lebt. Er wird vor den Hohepriester gebracht. Der legt also beide Hände auf den Kopf des Ziegenbocks und bekennt alle Schuld des Volkes. Bekennen, das heißt, auf ihn legen, auf ihn werfen. Es wird deutlich, indem er eben beide Hände auf den Kopf des Ziegenbocks legt. Damit wird symbolisch ausgedrückt, alle Schuld des Volkes wird auf ihn gelegt. Worum geht es? Nun, verschiedene Begriffe sind hier genannt. Schuld. Das Wort Schuld hat im Hebräischen etwas mit Krümmung, gekrümmt sein zu tun. Gottes Grundidee für unser Leben ist Liebe zu ihm und Liebe zum Nächsten. Wie oft verfehle ich das Ziel? Wie beim Bogenschießen. Gott hat uns Ordnung mitgegeben, damit Leben und Beziehung gelingen. Doch wie oft krümmt sich meine Flugbahn und ich schieße im Alltag an diesem Ziel vorbei. Durch meine Worte oder durch mein Schweigen, durch mein Tun oder durch mein Lassen. Und es wird krumm statt gerade, verletzend statt aufbauend, ob bewusst oder unbewusst. Durch Sünde bin ich in einem schuldigen Zustand und Verurteilung erwartet mich. Das zweite Wort ist Vergehen. Und hier ist die Beziehungsebene angesprochen. Durch unser Vergehen ist die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu Menschen belastet. Es nimmt Gott die Ehre und es verletzt den anderen. Sünde zerstört Beziehung. Und all das, was da geschehen ist, wird nun symbolisch auf den Ziegenbock gelegt. Alle Sünde, alle Schuld, alle Verfehlung, alle Zielverfehlung. Symbolisch wird sie auf diesen Ziegenbock gelegt. Und dann wird dieser Ziegenbock in die Wüste getrieben. Die Bedeutung ist, die Schuld und Sünde wird von dem Volk genommen und stellvertretend von diesem Sündenbock weit, weit weggebracht. Weg vom Volk in die Wüste hinein. Wir haben eben gelesen, in die Öde, in ödes Land. Der Sündenbock war ein sichtbares Zeichen von der Wirklichkeit der Sünde und der Notwendigkeit, sie zu beseitigen. Er trägt diese Schuld. Sie ist auf ihn geladen und er trägt sie fort, so lasen wir, in ein ödes Land. Im Hebräischen heißt es hier wörtlich, in ein Land des Abschneidens. Was bedeutet das? Nun, er trägt es an einen Ort, der sozusagen abgeschnitten ist vom Lager Israels. Vielleicht durch eine tiefe Schlucht, sodass der Bock keine Chance mehr hatte, zurück zum Lager Israels zu kommen und die Schuld zurückzubringen. Sie ist abgeschnitten. Es gibt keine Verbindung mehr. Die Schuld wird an einen Ort gebracht, von dem es keine Verbindung mehr zurückgibt. Ein Land des Abschneidens, das kann aber auch bedeuten, er wird an einen Ort gebracht, wo sein Leben abgeschnitten wird, wo der Lebensfaden dieses Ziegenbocks abgeschnitten wird. Und es hieß eben in diesem Text, dieser Bock wird in die Wüste geschickt zu Azazel. Was ist das? Nun, das hebräische Wort Azazel ist ganz schwer zu übersetzen. Manche meinen, es sei ein Wüstendämon. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, denn direkt im Kapitel danach heißt es, dass man Dämonen keine Opfer bringen darf. Was könnte es bedeuten? Vielleicht bezeichnet dieses hebräische Wort einfach einen bestimmten Ort. Vielleicht steht er auch dafür, dass hier totale Vernichtung geschieht, nämlich dass Sünde vernichtet wird. Was auch immer dieser Begriff bedeutet, es gibt keinen Zweifel an der Gesamtbedeutung dieser Handlung. Die Sünde wird fortgetragen und ausgelöscht. Was Azazel bedeutet, bleibt offen, auch unter jüdischen Gelehrten. Es wurde viel diskutiert, aber im Grunde blieb es ein Rätsel. Wo wird Jahr für Jahr die Sünde hingeschickt? Und es ist irgendwann, dass Paulus sagt, liebe Freunde, ich habe die Antwort gefunden. Die Antwort ist hier, das Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus ist die Antwort für Vergangenheit und Zukunft, für die Zeit des Alten Testaments und die Zeit seit dem Neuen Testament. Nur hier, an das Kreuz von Jesus Christus, kann die Sünde hingeschickt werden. Das gilt für das Alte Testament. Eigentlich haben alle Opfer des Alten Testaments nur hierauf verwiesen. Sie konnten nur wirksam sein, weil dieses eine Opfer am Kreuz geschehen würde. Und genau dasselbe gilt für uns. Hier ist der Ort. So wie der Sündenbock damals aus dem Lager herausgeführt wurde und in der Wüste starb, um die Sünde des Volkes zu tragen. Fortzutragen. Genauso wurde Jesus aus der Stadt herausgeführt und außerhalb des Lagers und außerhalb Jerusalems gekreuzigt, um für die Sünde der Menschen aller Völker zu sterben. Und damit ist dieser zweite Ziegenbock ebenfalls ein deutlicher Hinweis auf ihn, auf Jesus und auf das, was er tat an Karfreitag. Dort am Kreuz bringt Jesus meine Schuld an einen Ort, von dem die Verbindung zurück abgeschnitten ist. Die Sünde, die ich zu Jesus gebracht habe, kommt nicht wie ein Bumerang zurück. Sie ist wirklich fortgeschafft. Psalm 103 drückt das aus. So fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und dafür ging Jesus Christus selbst in das Land des Abschneidens, nämlich an den Ort, wo sein Leben abgeschnitten wurde, ans Kreuz. Er, der Schöpfer der Welt, macht sich selbst zu diesem Sündenbock, der unsere Schuld und Vergehen in die Wüste trägt. Um sie uns von unserem Hals fortzuschaffen, lässt er sie sich auflegen, er, der Heilige, er, in dessen Nähe wir gar nicht treten könnten, wie wir am Anfang des Kapitels gelesen haben. Wo selbst der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein darf und selbst dann eine Wolke mit Nebel braucht, damit er diesen König der Könige nicht direkt anblicken würde und sterben müsste. Dieser König des Universums, dieser allerheiligste Gott, legt seinen Königsschmuck ab und zieht, genau wie der Hohepriester am großen Versöhnungstag, die schlichte Kleidung eines Dieners an. Er wird Mensch. Und dass Gott mitten unter uns wohnen möchte, ist alles andere als gewöhnlich. Aber damit ist es noch nicht genug. Nicht nur, dass dieser Gott des Universums für mich den Priesterdienst tut. Er macht sich nicht nur zum Priester, sondern gleichzeitig zum wertvollsten Opfer der gesamten Weltgeschichte. Er macht sich selbst zu diesem Sündenbock, den wir eben gesehen haben. Für dich, für mich. Er lässt sich bewusst und bereitwillig deine und meine Sünde auflegen. Unsere Rebellion gegen ihn, unsere Verachtung ihm gegenüber, unsere Lieblosigkeit gegenüber Menschen, unsere Herzenskälte, alles, alles, um es uns von unserem Hals zu schaffen, womit wir letztlich ihm ins Gesicht gespuckt haben. Was ist das für ein Gott, der sich für uns zum Sündenbock macht? An Karfreitag lesen wir von dem Hauptmann, der unter dem Kreuz von Jesus steht und all das gesehen hat, was hier passiert ist. Und es heißt von ihm in Lukas 23, als er das gesehen hatte, verherrlichte er Gott. Ja, wenn das kein Grund zur Anbetung ist, zum Loben und zum Preisen und zum Ehren. Und genau das wollen wir heute Abend tun. Genau dazu sind wir eingeladen, uns Zeit zu nehmen, das zu bedenken und diesem Gott zu danken, der uns frei macht, der uns erlöst, damit wir in seine Nähe treten können. Lasst uns mit dem Hauptmann unter dem Kreuz einstimmen und diesen Gott verherrlichen. Amen. Das Kreuz von Jesus an Karfreitag macht wirklich alles neu. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Und das Blut von Jesus erlaubt uns, in die direkte Gegenwart Gottes zu kommen. Und das wollen wir, auch wenn wir nun am Ende um Gottes Segen bitten. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, sofern es euch möglich ist. Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Bild geschaffen hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich zum Glauben gerufen und geheiligt hat. Er, der dreieinige, allmächtige Gott, gebe dir Frieden. Amen.